Was ist der zentrale Fokus der Logotherapie?
Ja, die Logotherapie ist eine außerordentlich würdige Psychotherapieform, die dem Menschen eine spezifisch humane Dimension zuspricht und versucht auch diese humane oder geistige Dimension des Menschen anzuzapfen für therapeutische Zwecke. Und in dieser Geistigkeit ist der Mensch, wird er gesehen als ein Wesen auf der Suche nach Sinn und ein Wesen, das ein sinnerfülltes, ein wertvolles Leben führen möchte und sich eben an Werten orientieren möchte. Und dabei will die Logotherapie helfen. Im Grunde gibt es auf jede Lebenssituation, wie sie auch beschaffen sein mag, immer eine sinnvolle Antwort, die der Mensch geben kann, oder einen sinnvollen Umgang mit dieser Situation, auch wenn sie sehr bedrängend sein mag. Und den Menschen zu helfen, diesen sinnvollen Umgang, diesen bestmöglichen Umgang mit den Schwierigkeiten des Lebens eben zu finden und auch sich dazu zu entschließen, das ist das Anliegen der Logotherapie.
Das heißt, ein Logotherapeut, ein Therapeut, der ihre Richtung der Therapie vertritt, begleitet jemanden, hilft ihm im Gespräch, die richtigen Fragen zu finden, die Fragestellungen und dann auch mögliche Motive, mögliche Sinnaspekte in seinem Problem, in dem, was er als sein Problem empfindet.
Ja, es geht weniger um die Fragen als eigentlich um die Antworten. Man kann sagen, dass diese Schicksalsfaktoren wie Fragen an den Menschen sind und der Mensch muss darauf Antwort geben. Aber eines ist sicher, die Logotherapie ist kein psychotherapeutischer Ansatz, der aufdecken will, irgendwelche alten Traumata oder also der aufdecken will, Ursachen der Krankwerdung oder warum jemand ein gestörtes Leben hat und so weiter, sondern er sucht, in der Logotherapie wird gesucht nach Gründen zum Gesundwerden oder nach Motiven, warum, mit denen man sich irgendwo herausarbeiten kann aus verfahrenen Situationen, die man sich verstrickt hat. Also es geht mehr darum, das zunächst mal hinzunehmen, was vorhanden ist, sei es die Vergangenheit, die jemand durchlebt hat, sei es die äußeren Umstände, die da sind, sei es auch irgendwelche Krankheiten, die da sind, das zunächst mal hinzunehmen als eine gegebene Situation und dann zu versuchen, auf diese Situation in einer Weise zu reagieren, die diese Situation verbessern kann, und zwar verbessern für den Menschen selbst, aber auch für seine Umwelt und Mitwelt.
Also ein sehr positiver Ansatz, ein lichtvoller Ansatz.
Ein ausgesprochen positiver und hoffnungsvoller Ansatz, auch geeignet für eher eine Kurztherapie. Wir haben also großartige Erfolge in kürzester Zeit, statt dass man da lange Analysen macht. Man kann nicht jedem Menschen helfen, das ist so in der Psychotherapie. Aber wenn man helfen kann, dann kann man mit der Logotherapie sehr rasch helfen.
Vielen Dank für diesen ersten Aspekt, diesen ersten Blick auf die Logotherapie, eine Art der Wiederholung für manche Hörerinnen und Hörer, die schon dabei waren bei den vergangenen Sendungen, und eine kleine Einführung für jene, die zum ersten Mal heute dabei sind bei unserer Serie Gelingendes Leben. Das Thema, dem wir uns heute in besonderer Weise zuwenden möchten, ist formuliert im Programm mit dem Begriff sich aus Abhängigkeiten lösen. Das ist ein schwieriges Thema.
Ja.
Da müssen wir sozusagen sehr kleinteilig und genau herangehen. Wahrscheinlich hat jeder von uns Abhängigkeiten.
Ja, wir sind natürlich auf natürliche Weise von sehr vielem abhängig. Also wir sind schon davon abhängig, dass wir genug essen oder genug trinken oder genug schlafen und so weiter. Also von Natur aus sind wir nicht so freie Wesen, dass wir einfach in Beliebigkeit alles machen können, sondern immer gibt es irgendwelche Grenzen, die uns gesetzt sind und Voraussetzungen, die Leben erst ermöglichen. Das, was wir unter im krankhaften Sinn unter Abhängigkeiten verstehen, ist etwas anderes. Das ist nämlich eine Art unnötige Abhängigkeit. Und zwar in dem Sinn, dass jemand aus einem gewissen Verhaltensmuster nicht mehr herausfindet. Und zwar findet er deswegen nicht heraus, weil es irgendeine Art Belohnung gibt, die, wenn er dieses Verhaltensmuster setzt, die kurzfristig eintritt, ihm aber langfristig schadet. Und merken tut man das selbst sehr, sehr bald, nur man will es vor sich selbst nicht zugeben. Man merkt es, weil es rührt sich etwas im Menschen. Man könnte sagen, man fängt an, sich zu schämen. Zu schämen, dass man dieses Hilfsmittel immer wieder und immer wieder braucht. Man möchte das eigentlich gar nicht, aber man merkt, man ist wie gekettet daran und kann sich auch mit viel Willenskraft oft gar nicht mehr richtig dagegen wehren. Und deswegen schämt man sich. Das ist sehr schön ausgedrückt in dem Schauspiel Der kleine Prinz, ne, der dann den Säufer trifft und ihm sagt, warum trinkst du? Und der Säufer sagt, ich trinke, weil ich traurig bin. Sagt der Prinz, warum bist du traurig? Sagt der Säufer, ja, ich bin traurig, weil ich mich schäme. Sagt der kleine Prinz, warum schämst du dich? Sagt der Säufer, ja, ich schäme mich, weil ich trinke. Mhm. Er trinkt, weil er sich schämt, und er schämt sich, weil er trinkt. Das ist eine Verkettung, die sehr unglückselig ist, natürlich.
Kommt da auch der Aspekt des Verbergens, des Verborgen, etwas zu sich nehmen, von dem man weiß, man kann nicht mehr ohne dieses Mittel sein?
Ja, also man belügt sich oft selbst dann. Man belügt auch die Mitwelt, aber das ist nicht so krass. Aber man belügt sich selbst und sagt, ich kann sowieso aufhören, wenn ich nur will, aber immer momentan will ich nicht und so weiter. Aber im tiefsten Grunde weiß man es schon. Und man sollte rechtzeitig Hilfe suchen. Es gibt gute Hilfsmöglichkeiten und diese Hilfe kann aber nur in Anspruch genommen werden, wenn man sich eingesteht, jawohl, ich komme da nicht mehr aus eigener Kraft raus. Wenn man sich das zugibt, dann ist man auch eher bereit, sich helfen zu lassen. Und je länger eine Abhängigkeit oder eine Sucht gar besteht, desto schwerer ist es natürlich herauszukommen, selbst mit Hilfe. Mhm. Desto mehr ist auch oft schon der Organismus gestört und oft auch schon das Gehirn. Es kommt darauf an, was es für eine Sucht ist. Aber da sieht es dann schon eher schlecht aus, mhm, von den Optionen her, Zukunft her.
Was passiert nun eigentlich in einer Suchtspirale? Sie haben gesagt, das Gehirn spielt mit. Ja, ja, was tut sich da?
Ja. Also vor allem bei Substanzen, die eben ins Gehirn eingreifen, wie Alkohol oder Drogen. Es ist so, unser Gehirn ist ein wundervolles Werkzeug für uns Menschen. Und es ist so gebaut, dass es uns normalerweise eine leicht positiv getönte Stimmungslage beschert, normalerweise. Natürlich, wenn irgendein Unglück passiert, ist man nicht positiv getönt, das ist klar. Aber im Alltag und im Allgemeinen ist man ein bisschen über dem Durchschnitt. Also man fühlt sich eigentlich im Leben wohl, also nicht hochjubelnd, aber wohl. Und das hält das Gehirn möglichst aufrecht, diese leicht positiv getönte Stimmungslage. Wenn man nun Substanzen zu sich nimmt, die einen von der Stimmungslage hochziehen, wie zum Beispiel der Alkohol, das hat eine euphorisierende Stimmung, weil lustig und fröhlich und enthemmt und lacht und traut sich alles Mögliche zu und ist also einfach richtig frisch, fröhlich, gut drauf, dann hat man künstlich jetzt die Stimmungslage hochgezogen. Das nimmt das Gehirn hin, aber irgendwann lässt die Wirkung des Alkohols nach und dann kann das Gehirn nicht direkt zu dieser leicht positiv getönten Stimmungslage zurückkehren, sondern es gibt eine Wellenlinie. Das heißt, nach dieser Euphorie gibt es erst eine Dysphorie. Das heißt, man fällt erst in eine Art depressiven Zustand. Das ist diese Katerstimmung. Mhm. Also man funktioniert nicht richtig, man ist müde, man ist irgendwie nicht, also in schlechtester Stimmung und hat alle möglichen Beschwerden und auch vegetativ und sonstiges. Also man ist einmal richtig schlecht beisammen und das dauert so eine Weile, bis das Gehirn dann langsam wieder zu dieser leicht positiv getönten Stimmungslage zurückfinden kann und dann ist die Katerstimmung vorbei und so, dann geht's wieder. Und wenn man aber jetzt öfters und immer öfters diese euphorische Stimmung erzwingt, dann sammeln sich dieser dysphorische Nachhall, diese schlechte Stimmung, da sammelt sich an und überlappt sich und wird stärker und irgendwie verliert das Gehirn dann teilweise die Fähigkeit zurückzukehren zu diesem leicht positiven, normalen Stimmungslage, zu dieser Stimmungslage zurückzukehren. Und es gibt auch da einen genetischen Faktor. Manche Menschen haben ausgesprochenes Pech, dass sie nämlich in dieser schlechten Stimmungslage hängen bleiben. Und das über längere Zeit. Und das ist natürlich fast nicht auszuhalten. Also wenn man jetzt einen Alltag leisten muss mit Arbeit, man muss in die Arbeit gehen, man muss funktionieren, man muss mit Leuten ordentlich kommunizieren und das alles gedrückt und das alles mit einem Viertel an Kraft, was man sonst hätte, dann ist das außerordentlich schwierig. Und es gibt dann für die Betreffenden eigentlich nur eine Möglichkeit, da wieder rauszukommen, nämlich wieder zu trinken. Dann ziehen sie wieder hoch, die Stimmung, künstlich hoch. Aber wenn sie es hochziehen, das ist dann wieder nur für kurze Zeit und dann fallen sie wieder in dieses depressive Loch und dann hängen sie wieder unten. Und also es hört dann irgendwann auf, dass sie trinken, weil sie fröhlich sein wollen und lustig und euphorisch sein wollen, sondern trinken sie nur noch, weil sie dieser schrecklichen Dysphorie entrinnen wollen, weil sie einem schlechten Zustand entrinnen wollen. Und dann sitzen sie wirklich in der Falle. Also und ähnlich ist es auch mit anderen Sachen, zum Beispiel beim Schlafmittelabusus, beim Missbrauch, dass sich der Körper daran gewöhnt, ohne Schlafmittel nicht mehr einzuschlafen. Ne? Ja, aber auch da wieder die Leute sagen, ja, ich kann doch nicht die ganze Nacht da wach liegen, mich von einer Seite auf die andere wälzen und gerade nur ein bisschen dahin dämmern, dann bin ich ja morgen nicht ausgeruht, dann kann ich morgen keine Leistung bringen. Ne? Also sagen sie, muss ich wieder ein Schlafmittel nehmen am nächsten Abend, damit ich einigermaßen ausgeschlafen bin. Ne? Und dann hängen sie eben dran, ne? Und kommen da nicht mehr raus. Es ist wie eine Falle, in der man zappelt.
Ich glaube, besonders schwierig ist es auch im Falle einer Medikamentensucht. Sie haben Schlafmittel angesprochen.
Ja.
Schmerzmittelsucht, ja. Da ist ja tatsächlich auch diese Spannung da. Für ein gewisses Problem braucht man vielleicht das Medikament, nicht? Eine Zeit lang, ja. Und auf der anderen Seite dieser Gewöhnungseffekt, der dann einfach zu einer Sucht führen kann. Und das richtig auszutarieren, ist wahrscheinlich ganz, ganz schwer.
Es ist zum Glück nicht bei allen Medikamenten so. Und oft werden Medikamente auch ausgeschlichen, wie man sagt, also in immer kleineren Dosen dann gegeben. Und es gibt Medikamente, auf die man überhaupt nicht abhängig wird. Also das sind immer nur solche, die irgendwie ins Gehirn wirken, und zwar in die Gefühlswelt hinein. Ich möchte eines sagen, Abhängigkeit im klinischen Sinn ist fast immer eine Abhängigkeit von inneren Gefühlszuständen, die man entweder will man ein gutes Gefühl erzeugen oder einen Kick, eine Art berauschendes Gefühl, also etwas, was einen irgendwie ein hochspannendes Gefühl, also was mit bunten Bildern oder irgendwas verknüpft ist, ne? Oder man will einem schlechten Gefühl entkommen, ein miserablen, elenden Gefühl wegkommen. Also es geht darum, dass man mittels Suchtmittel einen inneren Gefühlszustand verändern will und zwar immer irgendwie verbessern will. Ne? Und daher ist eine Wurzel davon ist diese eine Art Wehleidigkeit in Gefühlshinsicht, möchte ich sagen. Denn zu einem ganz normalen Leben gehört dazu, dass man auch Phasen aushält, in denen die, die Gefühle halt nicht so gut sind. Aus irgendeinem Grund ist man traurig oder ist man wütend oder ist man enttäuscht. Das bringt das Leben auf normale Weise mit sich. Nicht alle Hoffnungen erfüllen sich, nicht jeder geht lieb mit einem um. Nicht immer hat man Glück oder hat man Erfolg, manchmal hat man auch Misserfolg, na, dann ist man halt nicht so glücklich drüber. Nicht? Also das Unglücklichsein, Passagier, zeitweise, gehört einfach dazu. Und wenn man das nicht aushalten will, dann muss man ja zu irgendeinem Hilfsmittel greifen und so rutscht man hinein.
Wir haben jetzt schon einige Süchte angesprochen. Wir haben gesprochen vom Alkohol, Drogensucht haben wir noch nicht wirklich genauer angeschaut.
Ist eine ähnliche. Noch stärker, dass das Gehirn da.
Und es geht wahrscheinlich schneller auch, nicht?
Also teilweise sehr schnell.
Bei Heroin
auch bei Koks.
Genauso. Alkohol haben wir gesprochen, ist wahrscheinlich die verbreitetste Sucht und auch sehr problematisch, weil sie bis zu einem gewissen Grade auch anerkannt ist, zwar nicht als Sucht, aber es ist ein Mittel, das trotzdem auch zum Gesellschaftlichen gehört, sozusagen in unserer Kultur.
Es wird nicht die Gefahr wirklich gesehen. Es ist auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Wie gesagt, manche Menschen vertragen mehr und es von Alkohol, es passiert nichts sozusagen. Sie erholen sich rasch wieder und manche hängen dann einfach dran.
Es gibt eine Art von Sucht, die ich auch noch gern ansprechen würde. Magersucht.
Ja.
Was passiert da?
Ja, Magersucht hat zwei Wurzeln, könnte man sagen, nachweislich. Das eine ist genauso wie bei den normalen Süchten. Also es ist auch wieder eine Art Abhängigkeit von einem Gefühl. Und zwar ist das wissen viele gar nicht. Es ist so, wenn man sehr lange fastet, also am Anfang, wenn man fastet, dann knurrt er in der Magen und da hat man richtig Hunger, nicht? Dann ist das gar nicht so einfach. Aber wenn man sehr lange fastet, hört dieses Hungergefühl irgendwie auf und es entsteht auch so eine Art euphorisches Gefühl, auch wieder nicht bei jedem gleich. Menschen fühlen sich dann manchmal ganz leicht, wie wenn sie so schwebend, wie wenn sie über dem Boden schweben würden oder so. So ein Gefühl, auf das man auch süchtig werden kann. Dieses Gefühl kommt daher, weil das Gehirn es ist so konzipiert, wenn ein Lebewesen wenig Nahrung findet, das gilt auch für Tiere offenbar, dann bewegt es sich erst auf Nahrungssuche hin, natürlich. Aber wenn es jetzt lange Zeit keine Nahrung bekommt, dann glaubt das Gehirn, das Lebewesen wird verhungern. Ne? Das ist die logische Folge. Und um dieses Verhungern möglichst schmerzfrei zu machen, hören dann diese Hungergefühle auf und es kommen diese scheinbar euphorisch Leichtigkeitsgefühle. Es will eigentlich den Tod erleichtern, das Gehirn. Das ist ähnlich wie wenn jemand erfriert zum Schluss, fühlt es keine Kälte mehr und so, oder schläft er sozusagen fast wohlig ein. Also das ist dieses ganz zum Schluss, das Gehirn glaubt, der Betreffende ist am Verhungern und sendet diese positiven Gefühle, auf die dann jemand abhängig werden kann. Aber es hat, die Magersucht hat noch eine zweite Wurzel, nämlich es ist ja so, die Menschen leben ja nicht allein, die leben ja in einem Familienverband oder Freundesverband. Oft sind sie ja auch junge Mädchen, oder also die noch in der Familie leben. Und wenn sie Essen verweigern, dann alarmiert es natürlich ihre Mitmenschen und besonders Eltern. Ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, als dass Eltern zuschauen müssen, wie ein Kind immer weniger wird und in Lebensgefahr gerät. Ne? Und daher versuchen jetzt die Eltern und auch die Freunde alles zu tun, also wirklich alles zu tun, was das Kind nur will, ihm jeden Wunsch zu erfüllen, wenn es bloß etwas ist. Ne? Und sind also in Aufregung und auf die Weise können natürlich so junge Mädchen auch total im Mittelpunkt stehen. Plötzlich in einer Familie und was früher die Eltern sich vielleicht gar nicht so viel gekümmert haben, gedacht, naja, es geht halt in Schule, es geht halt alles seinen normalen Gang und so, vielleicht mit eigenen Sachen mehr beschäftigt waren oder die Eltern vielleicht auch streng waren und auch mal geschimpft haben, wenn sich das Zimmer nicht aufgeräumt war oder wenn irgend sonst was war in Kleinigkeiten. Und jetzt auf einmal, wenn so ein Mädchen magersüchtig ist, auf einmal, also die Eltern trauen sich ja kein böses Wort mehr zu sagen, kein ernstes Wort. Die Eltern machen ja einen Kniefall, dass nur ein Becher Joghurt ist oder so. Also alles und alles in der Familie dreht sich um dieses Kind. Na, das ist natürlich auch eine Machtposition und eine Position, die so ein junger, noch etwas unreifer Mensch nicht gerne hergibt. Und man kann sehr viel Beachtung erzwingen durch Magersucht oder auch unliebsame Leute strafen, wenn sie sagt, oh, ihr wart immer so streng, jetzt kriegt sie es mal zurück oder so. Also das heißt, es gibt hier eine hysterische Wurzel, nennt man das, oder eine hystrionische Wurzel. Also das heißt, man kann andere Menschen manipulieren, indem man mit einer Autoaggression, indem man sich selbst schädigt. Zum Beispiel gibt es auch andere Formen, also sich zu schneiden oder sonst was, oder eben auch magersüchtig wird. Das heißt, es sind zwei Sachen da. Es ist einerseits dieses angenehm euphorische Gefühl. Das heißt, man hat gar nichts Gefühl, man hat kein Hungergefühl mehr. Das Hungersättigungszentrum im Gehirn ist langsam gestört. Es sind auch andere Zentren im Gehirn gestört. Man hat gar nicht das Gefühl, sehr schlank zu sein. Oder man glaubt, man ist eh noch ziemlich dick und so. Also man täuscht sich in den Körperformen. So täuscht man sich. Man fängt an, sich zu täuschen. Das Gehirn funktioniert nicht mehr richtig. Und gleichzeitig hat man eine Macht über irgendwelche anderen Menschen, die alle um einen herum laufen und rudern und tanzen und sich bemühen, um Gottes Willen, und alle Register ziehen. Ja, da, in der Kombination ist das schon eine Sache, die man nicht so gern aufgibt. Man kommt auch nicht leicht raus.
Ja, wir haben jetzt das Panorama sozusagen eröffnet, dieser ganz schwierigen Themen, dieser Abhängigkeiten, dieser Süchte, was es gibt, ein bisschen angeschaut. Eine Sache müssen wir vielleicht noch ganz kurz in den Blick nehmen, aber kurz, weil Sie haben im Vorgespräch auch gesagt, das ist eine neue Sache, die man eigentlich noch nicht ganz in der Fülle ansehen kann, auch weil man noch nicht weiß, wie weit geht es. Ich spreche von Smartphones, Sucht, Computerspiele, diese Problematik. Was passiert da?
Es gibt natürlich auch viele Abhängigkeiten, die nicht mit Substanzen zu tun haben, auch Spielsucht oder ja selbst die Abhängigkeit von der Meinung anderer Menschen, auch das ist etwas Verbreitetes, dass manche Menschen zu wenig Selbstwertgefühl haben, dass sie immer allen recht machen wollen oder immer nach den Meinungen anderer richten, oder auch eine Art Abhängigkeit. Es gibt Hörigkeit von, dass jemand sagt, ohne dich kann ich nicht leben oder ohne die Zuwendung von jemand kann ich nicht leben oder allein kann ich nicht leben, und gleich gibt es alle möglichen Varianten. Und das, was Sie da anschneiden, das ist eben jetzt, das schwappt wie eine riesige Welle über unsere Gesellschaften hinweg auf der ganzen Welt. Das ist eine Kulturrevolution, in der wir mittendrin stecken. Und man wird erst in 100 Jahren rückblickend das überhaupt einschätzen können, was das mit den Menschen gemacht hat. Denn das eröffnet derart viele Möglichkeiten, schreckliche und großartige in einem, dass der Mensch eigentlich noch gar nicht vorbereitet ist. Der Mensch kann sich nicht so schnell anpassen, wie die Technik jetzt fortschreitet. Also Mensch, es braucht immer eine gewisse Zeit, um Erneuerungen zu begreifen und sich auch mit Neuerungen gut umgehen zu können, also sorgfältig umgehen zu können. Das heißt eben, die schädlichen Folgen aussortieren zu können und die nützlichen benutzen zu können. Das geht nicht so schnell beim Menschen, aber die Technik geht rasant weiter, und so sind da die Menschen momentan überfordert. Und ich denke, die Jungen, die fallen jetzt ganz, ganz knallhart hinein in dieses digitale Zeitalter hinein und werden da mitgerissen. Das ist im Moment gar nicht zu verhindern. Aber ich baue darauf, dass sie früher oder später merken werden, dass es auch kein lebenswertes Leben ist, wenn nur auf den Bildschirm zu starren und nur in virtuellen Welten herumzugeistern, und dass sie dann die Notbremse ziehen werden, und es wird Gegenbewegungen geben. Man kann heute nur versuchen, eben gewisse Inseln zu etablieren im Leben, also vielleicht Handy- oder Smartphone-freie Zeiten oder Zonen irgendwo einzuführen und einzuhalten. Aber nach den letzten Statistiken habe ich gehört, dass die Studenten diese kaum einen Tag aushalten, momentan ohne Smartphone, also die Geräte wegzulegen. Da wird noch mehr auf uns zukommen, mit Robotern und selbstfahrenden Autos und all diesen Geschichten. Also wir leben in einer großen Kulturrevolution, einer spannenden Zeit, und das lässt sich momentan gar nicht absehen, wie sich das weiterentwickeln wird.
Ja, wir haben im ersten Teil der Sendung sozusagen eine Analyse versucht. Sucht, was ist das? Abhängigkeit, was ist das? Welche Süchte gibt es? Sind hineingegangen in die verschiedenen Problembereiche. Drogen, Alkohol, Magersucht. Es gibt natürlich viele andere Dinge. Sexsucht, man könnte das noch sehr viel kleinteiliger anschauen. Ja, und jetzt wollen wir mehr sozusagen lösungsorientiert das Ganze anschauen. Was muss passieren, dass jemand sich entscheiden kann, ich will heraus, und dass er das auch tun kann?
Ja, naja, heraus wollen tun ja viele. Sie wissen aber nicht wie. Und man muss schon sagen, also wenn Drogen oder Alkohol im Spiel sind oder irgendwelche auch teilweise Medikamentensucht, ist schon ein klinischer Entzug notwendig. Das schafft man meistens allein nicht. Also meistens würde ich sagen, es gibt welche, die das wirklich ganz allein geschafft haben. Es gab auch einmal eine Untersuchung, was das für Menschen waren. Es waren also eine Gruppe von hochmotivierten Menschen. Man braucht ein ganz starkes Motiv, wenn man sich also freistrampeln will. In der Klinik ist es leichter. Man ist schon mal abgeschirmt von jedem, von jeder Verleitung, zumindest weitgehend. Also sie finden zwar immer irgendwelche Tricks, aber trotzdem. Und man kriegt auch Unterstützung medizinischer Art, um diese Entzugserscheinungen auszuhalten, die zum Beispiel bei Drogen ganz grauslich sind. Also man muss, wenn man raus will aus einer Sucht, wirklich etwas aushalten. Und das über lange Zeit. Die Ärzte können es ein bisschen erleichtern, aber viel im Grunde auch nicht. Man muss schon sagen, jemand, der aus einer Sucht herausgekommen ist, ist ein Held. Der hat nämlich wirklich etwas ausgehalten, eine lange Durststrecke ausgehalten, wo es ihm elendig ging und wo er nie auf diesen normalen Pegel des Wohlbefindens hinaufgekommen ist, bis sich der Körper da endlich wieder erholt hat und wieder zur Normalität zurückkehren konnte. Also das ist dann schon ein klinischer Entzug notwendig. Was ganz wichtig ist, ist eine sehr gute Nachbetreuung, denn die Rückfallquote ist extrem hoch und die Verleitung zurückzufallen ist auch ganz hoch, und am besten lebt man Abstinenz dann. Also das lässt sich natürlich jetzt nicht bei allen zum Beispiel machen, aber wenn jemand zum Beispiel bei Fettsucht, dann kann es aber auch nicht abstinent leben, das nichts essen, nicht? Aber an und für sich, was man in dieser Nachbetreuung machen kann, ist ein Dreifaches. Erstens, man muss den Körper stärken wieder. Der ist nämlich ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Das kann man sehr gut über sportliche Programme, egal welche Art, aber viel, viel gehen, wandern, turnen, Gymnastik, was nur geht, schwimmen, alles. Weil das durchblutet das Gehirn wieder gut und das schüttet auch Endorphine aus, die helfen, sich besser zu fühlen. Das Zweite, was man braucht, ist für die Psyche, nämlich man muss eigentlich den Leuten Art Entspannungstechniken beibringen, zum Beispiel autogenes Training oder progressive Situation, weil nämlich es gibt sogenannte Flashbacks. Das heißt, auch jemand, der schon lange von Suchtmitteln frei ist, plötzlich überfällt ihn wie aus heiterem Himmel eine solche Gier und ein solches Begehren nach dem Suchtmittel, dass er wie verrückt ist momentan. Also wie wenn er spinnt plötzlich. Und da weiß er sich nicht zu helfen, aber wenn er eine Entspannungstechnik beherrscht, dann kann das noch helfen. Dann legt er sich hin und kann sich wieder zur Ruhe bringen, also rein psychophysisch. Und das Dritte, was das Allerwichtigste ist, dass man mit ihm neue Sinnperspektiven entwickelt. Und das hat eben auch mit der Motivsuche zu tun. Welchen Sinn hat es, ein suchtfreies Leben zu führen? Wofür und für wen vor allem? Und was sind die Werte, die dann wieder aktiviert werden können? Was sind die Liebesbeziehungen, die dann wieder greifen können? Also dass jemand also für sich allein, nur damit man länger lebt oder gesünder lebt, für sich allein kämpft kein Süchtiger um sein Leben. Aber für die Familie oder für die Angehörigen, ich habe als Beispiel einen Mann gekannt, den habe ich in der Nachbetreuung gehabt, einen Alkoholiker. Der hat ein paar Versuche schon gemacht mit Entziehungskuren, so immer wieder rückfällig geworden. Dann hat er zufällig auf der Straße seine Ex-Frau getroffen, von der er geschieden war. Und sie hat gesagt, sie hat kein Geld mehr gehabt. Sie musste die Wohnung, sie konnte es nicht mehr bezahlen. Sie ist jetzt obdachlos. Und sie ist mit ihren zwei Kindern in irgendeinem Obdachlosenheim oder irgendwo untergekrochen. Und das hat ihn so erschüttert. Sie gedacht, meine zwei Kinder, meine Tochter, mein Sohn in einem Obdachlosenheim, meine Frau, also das will ich aber nicht. Und der Mann hat sich zusammengepackt, ist in eine Klinik gegangen, hat den Entzug gemacht, hat wieder zu arbeiten begonnen, ist stabil geblieben. Und aus dem Motiv heraus, er möchte seine Frau und seine Kinder, möchte wieder ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, hat die rausgeholt, hat ihnen eine Wohnung finanziert und ist stabil geblieben. Also die Liebesmotive, die sind, wenn sie stark genug sind, helfen einem Menschen auch dieses Elend dieser Entzugs- und dieser Entzugserscheinungen auszuhalten.
Frau Professor Lukas, wir haben jetzt von einer Familienstruktur gerade gehört, nicht Großvater, Tochter, Sohn. Ja, ja. Ich würde ein bisschen diesen Komplex noch anschauen. Suchtgefahr und Erziehung. Gibt es etwas, was man in der Erziehung richtig machen kann, um Süchte eher nicht aufkommen zu lassen?
Ja. Naja, wie gesagt, das Vorbild ist natürlich schon stark, obwohl die Kinder ja nicht alles übernehmen, von Eltern auch zum Glück nicht alles übernehmen müssen, nicht? Aber das Vorbild hat eine gewisse Wirkung, mehr Wirkung als belehrende Worte oder warnende Worte oder etwas. Es gibt einen Faktor, der in der Erziehung eine Rolle spielt, und zwar in Bezug auf das Verzichten können. Das ist jetzt kein sehr beliebtes Wort und auch kein sehr beliebter Begriff in der Bevölkerung, wenn keiner will auf irgendwas verzichten. Aber letztlich ist es oft im Leben notwendig, auf irgendwas zu verzichten, und eben auch, dass man nicht immer nur angenehme Gefühle haben kann und manches eben einfach durchtragen muss. Und diese Fähigkeit, wenn es sein muss, also wirklich nur wenn es sein muss, wirklich auf etwas verzichten zu können, zum Beispiel ein Spielzeug unbedingt haben zu müssen, aber man hat das Geld nicht dafür, oder man bei sich einen verlockenden Kuchen verzichten zu können, wenn man eh schon Übergewicht hat und solche Sachen. Also dieses Verzichten können, was auch zum Leben wichtig ist, da spielt ein Erziehungsfaktor eine Rolle. Und zwar hat man festgestellt, dass Kinder, die sehr verwöhnt werden oder sehr vernachlässigt werden, Schwierigkeiten haben, später zu verzichten im Leben, obwohl das so konträr klingt, weil nämlich die verwöhnten Kinder, die haben das nicht gelernt zu verzichten. Die haben einfach den Finger ausgestreckt und irgendwas haben wollen und die Eltern haben es ihnen besorgt. Ne? Und die haben versäumt, das zu lernen und dann im Leben, aber dann laufen sie ins offene Messer des Lebens, weil im Leben muss man verzichten können. Und da kommt dann leicht irgendwie so ein Ersatzdroge oder irgendwas, Ersatzbefriedigung ins Spiel. Und die Kinder, die aber sehr vernachlässigt worden sind, die mussten auf so vieles verzichten. Also auf Zuwendung und auf Beachtung und auf Förderung und auf Unterstützung und auf Liebe und alles verzichten. Also wenn die erwachsen sind, wollen sie einfach nichts, auf nichts mehr verzichten. Dann wollen sie sich holen, was zu holen gibt. Und das fördert auch wieder so ein alles haben wollen, alles muss jetzt, nur jetzt wichtig, jetzt brauche ich ein Trink und jetzt brauche ich dies und jetzt brauche ich einen Kick und jetzt brauche ich ein angenehmes Gefühl und so weiter. Also wenn man in dieser balancierten Mitte bleibt, nicht zu verwöhnend und nicht vernachlässigend, sondern eben in einen vernünftigen Erziehungsstil bleibt, dann glaube ich, ist die Gefahr nicht so groß.
Ja, Antonia hat heute sehr schöne Musik ausgesucht. Ich würde gerne anschließen bei der ersten Musik, die wir gehört haben. Das war Dietrich Bonhoeffer, dieses sehr, sehr schöne und tragische und starke Gedicht von guten Mächten, wunderbar geborgen, das Bonhoeffer ja in einer objektiv gesehen sehr schlimmen Lebenslage geschrieben hat, nicht? Zu Weihnachten, glaube ich, war das. Er war im KZ. Und trotzdem aus einer inneren Kraft heraus diese Worte, die uns bis heute trösten und tragen und auferbauen, auch in dieser sehr schönen Einspielung von den Priestern. Unser Programmdirektor hat da mitgesungen auch. Ja. Es gibt ja so eine unglaubliche Kraft, so einen starken Kern, den der Mensch hat. Ja. Ist es auch bei Suchtabhängigen, bei suchtkranken Menschen so, dass man diesen Kern wieder hervorholen kann oder sogar aufbauen kann, wenn er zerstört ist?
Er ist nicht zerstörbar, aber er kann, das, was gestört sein kann, ist das Werkzeug dieses Kernes, und das ist das Gehirn. Also wenn das Gehirn sehr gestört ist, ist im Moment kein Zugang zu Werten oder auch zu Urvertrauen oder etwas dergleichen. Aber das, was Sie ansprechen, Frankl sprach von der Trotzmacht des Geistes. Das hat diese Dame vorhin angesprochen, wie sie gesagt hat, mein Vater wollte nicht Sklave sein von diesem Rauchen. Und im Grunde war es ja auch bei Bonhoeffer so, er wollte nicht Sklave sein dieser elenden Zustände da herum, sondern er wollte sich eine innere Freiheit bewahren, nicht trotz allem und gegen jede Logik sozusagen zu glauben an eine gute Macht über ihn, nicht zu glauben. Also das ist schon eine Trotzmacht, die da im Menschen ist, die sich aufbäumt gegen etwas, was den Menschen in Niederungen ziehen will oder immer in niedrige Gefilde oder in auf animalische Bahnen hinunterdrücken will. Da bäumt sich etwas auf im Menschen. Auch wenn wir davon gesprochen haben, man schämt sich für eine Abhängigkeit. Also diese Scham ist ja eigentlich was Herrliches. Die spricht ja für die Würde des Menschen. Sonst würde er sich ja nicht schämen. Ich meine, ein Hund kann auch abhängig werden. Wenn man ihm Alkohol in irgendein Getränk gibt, aber der würde sich niemals schämen, nicht? Also es gibt schon eine Kraft im Menschen, die nicht zerstörbar ist und auch nicht durch Drogen und alles. Nur wenn das Gehirn seinen Dienst versagt oder teilweise versagt, dann verliert der Mensch sein Werkzeug, mit dem er diese Kraft mobilisieren kann. Und dann braucht es eben einfach eine klinische, medikamentöse Hilfe und so weiter und einen Zug und so weiter, um das wieder freizuspielen. Aber nachher ist das wichtig. Und ich möchte Ihnen noch etwas, haben wir noch die Zeit?
Wir haben noch 5 Minuten, ja.
Weil Sie von der Magersucht gesprochen haben. Die ist ja sehr, sehr schwer behebbar und man sagt, dass fast ein Drittel schlecht ausgeht, sterben auch dran. Und man hat aber ein großartiges Experiment gemacht in Berlin. Und zwar hat man da so ein Dutzend magersüchtige Mädchen zusammengefasst in eine Art Heim oder Farm oder so. Und jedes Mädchen sollte der Schutzengel eines anderen Mädchens sein und sollte sich jetzt darum kümmern, dass das andere Mädchen nicht verhungert. Also nicht um sich selbst kümmern, sondern um das andere. Und da hat sich alles umgedreht. Also die so verbissen Essen verweigert hatten, die haben sie plötzlich die anderen Mädchen geradezu zwingen wollen, was zu essen. Die haben sich bemüht, die haben sie mit Engelszungen geredet, nur damit ihnen ja nicht das andere Mädchen stirbt, dessen Schutzengel sie werden wollen. Und auf die Weise sind sie eigentlich alle gesund geworden damals. Also diese Trotzmacht im Menschen, die sie ansprechen, die hat auch, die will aus Liebe trotzen, die will aus Liebe zu eben zu einer höheren Macht oder zu anderen Menschen oder zur Welt oder zur Schöpfung oder was immer man sagen will sie dem Negativen trotzen. Und das ist etwas Wundervolles, was im Menschen eingeboren ist, möchte ich sagen, eingehaucht, hat man früher gesagt. Und das ist auch der Grund, warum ich Hoffnung habe, auch im digitalen Zeitalter, dass sich diese Trotzmacht auch da erheben wird. Und wenn es zu negativ wird mit all den Machenschaften der technisierten Welt eigentlich, der elektronischen Welt, dann wird sich da auch wieder diese Macht im Menschen aufbäumen und aus Liebe zu dem Guten und Schönen und Wahren wird da etwas aufstehen im Menschen. Dessen bin ich sicher.